Zeitfragendialog Teil 2, Nummer 5, die Freiheit. Freiheit ist ein Begriff, der gerade in der Neuzeit eine steile Karriere gemacht hat. Was können Sie uns dazu erzählen, Harald Schwetzer?
Also jedenfalls ist das ja schon mal eine Beobachtung. Freiheit ist ein Begriff der Moderne und der Neuzeit ganz wesentlich. Er spielt im Mittelalter, auch in der Antike, nicht so eine prominente Rolle, wie er das gegenwärtig tut. Und das natürlich mit großem Recht. Spätestens seit der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, gehört Freiheit und Freiheit des Individuums ja zu den Grundfesten unserer Gesellschaft, unseres Staates, unserer Verfassung. Und insofern ist der Freiheitsbegriff einfach etwas Tragendes. Freiheit ist verbunden mit unseren bürgerlichen Freiheiten, sie ist verbunden mit der Würde des Menschen. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz, ganz wichtiger Komplex. Aber eben umgekehrt auch einer, mindestens philosophisch, der immer sehr umstritten ist. Gerade in den Wissenschaften und von den Naturwissenschaften her kommt es ja auch immer wieder dazu, dass man dem Menschen abspricht, ein freies Wesen zu sein. Dann sagt man, er ist determiniert, er ist bestimmt, weil alles ja ein Gang der Notwendigkeit geht. Und aus dieser Notwendigkeit heraus kommt man nicht zu etwas wie Freiheit, sondern dann muss man sagen, gut, dann ist der Mensch eben nicht frei. Und der Punkt, auf Notwendigkeit zu beharren gegen Freiheit, der ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also man kommt hier auch nicht ganz leicht raus. Denn wir hatten ja auch gesagt, wir wollen ja auch irgendwie eine sichere Erkenntnis haben. Und also muss ich im Bereich von Wissenschaft und Erkenntnis eben auch sicher sein. Das heißt, eine Erkenntnis kann nicht heute so und morgen so sein, sondern sie ist eben genau dann sicher, wenn sie notwendig so ist. 2 und 2 ist eben einfach 4 und wird nicht 4,5 und auch nicht 3,5. Und nur so lange wie 2 und 2 gleich 4 mit diesem Charakter von Notwendigkeit behaftet ist, ist es dann eben auch etwas, was sicher ist. Und insofern ist für die Wissenschaften der Ausschluss von Freiheit fundamental wichtig, eben weil es diese Notwendigkeit braucht, an der wir uns in dem Bereich orientieren können.
Wie verhält es sich dann mit dem gerade im Hochschulkontext oft zitierten Satz der Freiheit von Lehre und Forschung?
Ja, das ist gerade im Moment ja wieder eine sehr diskutierte Frage, mindestens unter den Kollegen. Gerade das letzte Heft des Hochschullehrerverbandes hatte eine Einleitung von dem gegenwärtigen Sprecher der jungen Akademie, also dem Zusammenschluss der Nachwuchswissenschaftler, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass im letzten EU-Programm jetzt gerade die Mittel für Grundlagenforschung und freie Forschung massiv zusammengestrichen worden sind. Man hat aber den Bereich von angewandter Forschung und Forschung, die eine klare Zielausrichtung hat, relativ belassen. Und das hat eben jetzt in dem Fall zum Beispiel schon wieder zu einer Diskussion geführt. Also die Freiheit von Lehre, Forschung, Wissenschaft, das ist eben auf der einen Seite eine Diskussion, die wir akademisch führen, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar eine Diskussion, die sehr, sehr davon unterlegt ist, was denn finanziert wird und wofür es Geld gibt. Und das ist ein Aspekt, den man einfach auch immer sehen muss, jenseits aller Theorie. Wir können halt nicht einfach alles fördern, sondern es ist klar, wenn etwas gefördert wird, wird etwas anderes nicht gefördert. Die Geldmittel sind halt nicht unendlich. Und daraus entsteht jetzt ein weiteres Problem, und das ist dann wirklich ein gravierendes, nämlich, dass wir gerade im Bereich der Grundlagenforschung ja gar nicht absehen können, wie gesellschaftlich relevant das ist. Und abgesehen von einigen Spezialisten ist es auch nur schwer absehbar. Also ich wähle ein historisches Beispiel, damit wir aus den politischen Verflechtungen der Gegenwart etwas herauskommen. Nehmen wir ein Biberacher Beispiel. Stellen wir uns vor, Wieland wäre hier nicht Ratsherr gewesen, sondern hätte nur in Biberach gewohnt und hätte bei der Stadt Biberach einen Forschungsförderungsantrag gestellt auf Übersetzung der Werke von Shakespeare. Was hätten die Biberacher Ratsherren gesagt? Die hätten sich wahrscheinlich erstmal am Kopf gekratzt und gefragt, wer bitte soll da übersetzt werden? Als Wieland das gemacht hatte, war Shakespeare noch ein relativer No-Name hier in Deutschland. Ja, und warum soll man das übersetzen? Bringt das was? Heute sagen wir, Wielands Shakespeare-Übersetzung, das war eine epochemachende Tat. Das hat dem Shakespeare in Deutschland die Türen geöffnet. Seitdem ist Shakespeare neben Goethe und Schiller der dritte Deutsche, in Anführungsstrichen, große Autor. Außerdem ist es eine Übersetzung, die ganz viele Worte in den deutschen Sprachschatz gegeben hat, die uns helfen, sehr komplexe Sachverhalte ausdrücken zu können. Also das ist sozusagen eine Grundlagenforschung, bei der man damals schwer hat absehen können, was sie ist. Und von heute aus würden wir sagen, ein fundamentaler Beitrag, den brauchen wir für unsere kulturelle Identität. Eine der besten Investitionen, die man nur jemals hätte machen können.
Können Sie da ein Beispiel geben?
Es gibt eine ganze Menge von Begriffen, die aus Wielands Shakespeare-Übersetzung in den deutschen Sprachschatz gekommen sind. Es gibt eine Untersuchung eines Kollegen dafür, der 400 Worte benennt. Ob es nun 400 oder nur 350 sind, ist ja relativ gleichgültig an der Stelle. Aber es sind da relativ überraschende auch drin, welche, die jetzt nicht so aufregend sind, wie zum Beispiel Königin Mutter. Das ist eine Wieland-Erfindung. Das ist jetzt vielleicht für eine gewisse Sorte Presse relativ relevant, dass dieses Wort erfunden worden ist. Aber Worte wie Kriegserklärung zum Beispiel oder auch etwas ganz anderes wie Humorist. Nicht wahr? Da sind wir jetzt in einem ganz alltäglichen Bereich, aber mit einem gewissen auch politischen Gewicht an der einen oder der anderen Stelle. Und da bemerkt man, wie eine Übersetzung sprachkulturell bildend wird, um bestimmte Vorgänge im politisch-gesellschaftlichen für uns handhabbar, aussprechbar und umgehbar zu machen. Und insofern ist die Frage nach Freiheit von Lehre und Forschung jetzt wirklich eine, wo man dann nicht nur diese Grundfragen immer wieder überlegen muss, naja, zahlt sich das aus? Sondern auch fragen muss, was ist der Horizont davon, wann sich etwas auszahlt? Und auch überlegen muss, wie sind die Einseitigkeiten, die wir an der Stelle vergeben? Wir können halt nicht alles fördern, aber wie viel muss in diesen Bereich X und wie viel muss in den Bereich Y? Und tun wir gut daran, Forschung im Bereich Bildung oder im Bereich Wissenschaft zu fördern? Und tun wir gut daran, zum Beispiel das Geld nur zur Verfügung zu stellen und die Kollegen entscheiden zu lassen, was sie wollen. Also wie es zum Beispiel in der DFG ja durchaus auch geschieht an der Stelle. Also das ist, wenn man es einmal praktisch denkt, ein enorm schwieriger Sachverhalt. Aber ganz sicher ist, dass wir eine Freiheit von Forschung und Lehre bis in die Spezialbereiche einfach auch brauchen. Weil nur die Grundlagenforschung die Chance hat und auch die Kapazität, aus der Komfortzone herauszugehen und wirklich neue Schritte zu gehen. Und wenn wir das nicht haben, dann wird es eben auch einfach schwierig an der Stelle. So, und insofern wäre ich immer dafür, ganz im Verhältnis sehr, sehr stark diese Position zu beziehen. Das ist etwas, worüber eine Forschungsgemeinschaft selber entscheidet, um zugleich immer hinzuzufügen, am Ende muss sie aber auch mindestens klar versuchen, das verständlich zu machen, was sie da tut. Ja, das ist wie eine Nordpol-Expedition oder so. Warum will man da eigentlich hinreisen? Und dann versucht man das irgendwie klar zu machen. Und am Ende des Tages braucht es auf beiden Seiten eine gewisse Gutherzigkeit. Man muss akzeptieren, dass man zum Teil das nicht überschaut, was andere da machen, wohin die Reise geht, und das erstmal annehmen, dass das auch wirklich so ist, wie sie sagen, nämlich wichtig. Und auf der anderen Seite kann man sich nicht auf sein Spezialistentum zurückziehen, sondern man muss auch da rausgehen und das wirklich versuchen, sich zu rechtfertigen für das, was man tut.
Also gibt es auch eine Ebene für den Einzelnen?
Unbedingt. Unbedingt. Also die Frage nach einer Grundlagenförderung und der Freiheit an der Stelle in der Forschung ist eben auch wirklich eine, wo wir selber mit uns immer klarkommen müssen. Also das ist auch der innere Aspekt, den ich vorhin schon einmal angesprochen habe. Das hat systematisch Immanuel Kant sehr deutlich gemacht, der eben gesagt hat, im Bereich der Erkenntnis brauchen wir Notwendigkeit, aber im Bereich des Handelns brauchen wir Freiheit. Wir brauchen Notwendigkeit in der Erkenntnis, damit wir Wahrheit haben. 2 und 2 sollte nicht was anderes werden als 4. Wir brauchen aber notwendig Freiheit in der Ethik, weil wenn da niemand frei handelt, auch niemand verantwortlich ist, dann würde unser ganzes Rechtssystem zusammenbrechen. Auch unsere Form, wie wir miteinander umgehen, würde nicht funktionieren. Also wir stehen immer in dieser Spannung gleichsam zwischen Notwendigkeit und Freiheit. Und einer der wichtigsten Punkte wiederum ist, dass schon für Kant die Vermittlung von beiden, also zwischen der Wissenschaft und der Handlungsseite, in der Kunst lag, in der Ästhetik. Das ist der Raum, der beides vermittelt. Und es ist ja auch nicht ganz ohne. Ich glaube, man versteht es ganz gut, weil man sagen kann, ja, wenn ich in einen künstlerisch-kreativen Prozess gehe, ich versuche das zu beschreiben, dann habe ich nicht eine Notwendigkeit in dem Sinne, dass ich weiß, wenn ich jetzt anfange, kommt das dabei raus. Aber das ist ja auch keine Willkür. Es kommt auch nicht irgendwas dabei raus. Sondern ich gehe in einen durchaus gesetzmäßigen Prozess hinein. Der hat seine Regeln, sein Handwerkszeug und mit dem mache ich was. Und dann entsteht etwas Neues. Also gerade im Bereich von Kunst und Kreativität haben wir diesen In-Eins-Fall von Notwendigkeit und Freiheit und erleben das natürlich gerade immer auch an uns.
Dazu fällt mir der Satz von Joseph Beuys ein: Was soll Kunst, wenn nichts dabei herauskommt? Braucht Kunst also einen Zweck?
Ein Zweck eben in einem bestimmten Sinne, der jetzt nicht einfach ein Zweck ist, den ich vorher schon weiß. Das ist ja auch bei Beuys in der Tat dann so. Der macht Dinge, da weiß er auch noch nicht so genau, was damit geschieht und was dabei rauskommt. Also ich muss den Zweckbegriff ein Stück weit zurückstellen. Das gilt eben auch, wenn man jetzt unter der Freiheitsfrage nochmal guckt. Diese Sorte Freiheit ist eben nicht zu verwechseln mit einer einfachen Wahlfreiheit. Also ich kann in einen Supermarkt gehen und mich entscheiden, ob ich Limonade oder Biosaft nehme oder auch was Unverfänglicheres. Jedenfalls einfach A oder B. Dann entscheide ich mich zwischen etwas, was schon da ist. Das steht ja da schon im Regal. Wenn jetzt ein Beuys oder ein Michelangelo tätig wird und etwas künstlerisch schafft, dann entscheidet der sich nicht zwischen etwas, was schon da ist, sondern der schafft was Neues. Und das ist jetzt die wichtige Entscheidung. Also es geht nicht um eine Freiheit, die zwischen A oder B entscheidet. Es geht auch nicht davon, mich zu distanzieren von etwas. Also ich bin jetzt ganz frei von Cola und Fanta, um mich dann willkürlich oder begründet für das eine oder das andere zu entscheiden. Sondern es geht darum, eine Freiheit nicht von, sondern eine Freiheit für möglich zu machen. Und diese Freiheit für, das ist eben der Punkt, der nicht einfach meint, für etwas, was schon da ist, sondern für einen kreativen Prozess, für eine Möglichkeit, für etwas Schöpferisches, was entsteht. Und in dem Sinne ist der Freiheitsbegriff, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also frei von etwas zu sein, ist in vieler Hinsicht schon mal gut. Frei von Armut zu sein, ist sehr hilfreich. Aber das ist noch keine wirkliche Realisierung eines Freiheitsbegriffs. Und insofern ist der Begriff von Zweck jetzt zu modifizieren. Also das ist nicht einfach zweckfrei, es ist auch nicht zwecklos, es ist aber auch kein vorgegebener Zweck, sondern es ist etwas, was in und aus und mit dem Prozess entsteht. Das einfachste Beispiel in diesem künstlerischen ist vielleicht wieder die Musik als Zeitkunst. Also wenn ich Bachs H-Moll-Messe aufführe, dann kommt am Ende kein Zweck raus, sondern wenn die Aufführung vorbei ist, ist sie vorbei. Da kann ich auch nichts mitnehmen, da ist auch nichts gemacht oder so. Sondern der Zweck liegt in dieser Aufführung und in dem Vollzug. Da hat man so einen ganz klassischen Fall. Das ist ja jetzt nicht zwecklos, ein paar Stunden schöne Musik. Aber es ist auch nicht irgendwie in einem Zweck, der nachher irgendwie rauskommt und den ich schwarz auf weiß mitnehme. Also so ist Kunst kein Herstellen im Sinne eines Umzu, aber sie ist auch wirklich nicht einfach beliebig. Und das kann ich jetzt noch einmal zuspitzen. Jetzt habe ich das für die Kunst gemacht. Wenn wir jetzt in den Raum gehen, wo wir auch im letzten Podcast ja schon einmal waren, in den Raum der Bezogenheit auf einen anderen Menschen. Also Freiheit von, Freiheit für. Die moderne Subjektivität und unser Individualismus, der besteht im Wesentlichen erstmal darauf, dass ich frei von bin. Unabhängig. Das ist wirklich ein echtes Gesellschaftsideal. Ja, also wunderbar. So. Und jetzt kann man aber denken, gut, das ist eigentlich nur frei von. In Wirklichkeit bist du gar nicht frei an der Stelle. In dem Moment, wo du jetzt mal wirklich ansetzt, wo es in was Schöpferisches geht oder so, wirst du sofort bemerken, da brauchst du ja auch andere, da kommst du in Kontakt mit der Welt. Und jetzt kann man diese Linie wirklich zuspitzen und sagen, jetzt kann ich mir nochmal überlegen, was heißt es denn, frei für jemanden zu sein?
Wie finden wir denn zu diesem richtigen Verständnis? Gerade mit diesen Mainstream-Begriffen, wie wir sie ja einsetzen, Freundschaft, Freiheit, das sind ja Begriffe, die in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung haben und aber eben eine andere Bedeutung, als sie es gerade hergeleitet haben.
Ja, und auch hier ist es wieder, glaube ich, der immer derselbe Grundduktus, den wir eingangs hatten, in diesem Denken, was wir handeln, zu verantworten haben. Also wirklich wie das ganz ernst zu nehmen, was da vor mir ist. Wenn da ein anderer Mensch ist, dann ist er jetzt da. Und jeder andere, der in dem Moment jetzt da ist, der stellt auf seine Weise ja auch eine Frage an mich. Zumindest kann ich mich selber fragen, was kann ich für den jetzt da eigentlich sein? Und in dem Sinne kann man jetzt so einen Begriff wie Bezogenheit auf andere, was man klassisch vielleicht Freundschaft nennen würde oder so etwas, dann ja auch mal versuchen zu denken. Und dann kommt man natürlich in ein ganz anderes Fahrwasser, wenn ich so sagen darf, als der Mainstream-Begriff einer Facebook-Freundschaft oder eines Netzwerks und dergleichen. Nicht? Also Netzwerke sind, finde ich, völlig legitim, die pflegt man und die hat man. Und sie dienen aber im Wesentlichen ganz klar und offen auch einem Umzu. Ich bin gut vernetzt, damit ich dies und das erreichen kann. Punkt. Das hat dann auch noch eine andere Komponente, weil ja auch Netzwerke Spaß machen sollen. Das ist auch in Ordnung. Aber der Grundgestus ist dieses und je größer ein Netzwerk, umso besser. Aber Freundschaft ist was anderes. Ich kann wahrscheinlich in einer ordentlich geführten Freundschaft gar nicht mehr als 3, 4, 5 Menschen irgendwie verkraften, mit denen ich das machen kann. Also Freundschaft hat immer auch eine Qualität von freier Entscheidung für jemanden. Vielleicht ein Beispiel noch zum Abschluss wieder, was der ein oder die andere noch aus der Schule vielleicht kennt. Es gibt ein berühmtes Gedicht von Schiller, Die Bürgschaft, was man mal vielleicht sogar noch auswendig gelernt hat irgendwann und was ja ein sehr radikales Beispiel ist, was aus der Antike stammt. Das ist ein pythagoreisches Beispiel von dem Mann mit dem Satz mit dem Dreieck. Ja, wo ein Freund so für den anderen einsteht, dass er bereit ist, für ihn zu sterben, nur damit der andere noch 3 Tage Zeit hat, um irgendwie seine Angelegenheiten zu regeln. Das ist ja neudeutsch gesprochen ziemlich krass. Und wenn man es so hart denkt, dann merkt man ganz genau, okay, also ich kann jetzt mein Leben für ein anderes Leben, kann ich im Grunde fast nur einmal geben. Das geht ja nicht beliebig, ich kann nicht für jeden Facebook-Freund machen, also ich habe nur eins. Und da kommt jetzt eine Bezogenheit ganz existenzieller Art von Freundschaft in Freiheit zum Ausdruck, die es vielleicht nochmal wert macht, diese alte Friedrich Schiller-Ballade, die Bürgschaft, zu lesen.
Das kann vielleicht ja jeder mal tun, bis wir uns das nächste Mal wieder treffen zu unserem nächsten Zeitfragendialog. Verraten Sie uns, worüber wir uns im nächsten Teil unterhalten.
Ja, wir sind jetzt von der Freiheit auf die Freundschaft gekommen und haben eben auch über die Bezogenheit an der Stelle gesprochen und dass dem eine Entscheidung zugrunde liegt. Und da liegt es nahe, mindestens als eine gute Möglichkeit, dass wir uns von da aus mal dem Begriff der Verantwortung zuwenden.